Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Meine Stadt war Berlin. Dort steht mein Theater, das Berliner Ensemble. Dort lernte ich interessante Künstler, einflussreiche Männer, aber auch besonders nette Frauen kennen mich, wa? Und mich kennen sie natürlich auch. Elisabeth Hauptmann. Ich schaue gerade in sehr viele noch leere und fragende Gesichter. Haben Sie meinen Namen noch nie gehört? Sie vielleicht? Hier? Irgendjemand?
Dieses Mal bin ich wieder im Süden Sachsen-Anhalts unterwegs. Ja, am fast letzten Zipfel des Landkreises, des Burgenlandkreises. Und ich bin ein zweites Mal in Treusig zu Gast. Wer mehr über die Treusiger Anstalten, also über diesen Ort, über diese Stiftungsgeschichte und so weiter erfahren will, kann das in der Episode Nummer 6 tun, wo der damalige Heimatvereinsvorsitzende ein bisschen was dazu erzählt und auch die hier ansässige Schulausstellung vorstellt. Ich bin jetzt aus einem anderen Grund hier. Es ist das Stichwort Theater. Auch mit Theater haben unsere Frauenorte im Projekt schon einiges zu tun. Es gibt den Frauenort in Weißenfels, Schloss Neu-Augustusburg, der nämlich der Neuberin, der Theaterprinzipalin der Berühmten aus dem 18. Jahrhundert gewidmet ist. Aber natürlich habe ich keine Zeitreise unternommen, sondern treffe mich im Gegenteil mit sehr jungen Aktrisen. Und zwar mit dem Theaterkurs der Schule hier. Und wir versuchen mal etwas Neues. Wir versuchen einen Mitschnitt eines Auftritts anlässlich des Stiftungsfestes hier in Treusig mal zu verknüpfen mit einem Gespräch darüber, ja, was gibt es zu der Szene zu bemerken im Sinne von, wie haben wir uns hier genähert, was hat sie uns bedeutet, warum ist sie gerade so gekommen. Und dazu rede ich mit 8 Mitgliedern des Theaterkurses, die hier anwesend sind. Natürlich waren es viel mehr, die da mitgewirkt haben. Und begleitet werde ich außerdem noch von Ines Schneider, der Leiterin des Theaterkurses und Lehrerin für Deutsche Geschichte. Und es soll jetzt gleich losgehen mit einem Einstieg eben von Frau Schneider, wie sie das Bühnenstück eingeführt hat.
Liebe Gäste, jedes Jahr im Mai feiern wir traditionelles Stiftungsfest. Warum? Am 11. Mai 1847 wurde die Stiftungsurkunde für die Treusiger Anstalten geschrieben. 5 Jahre später kamen die ersten 20 jungen Frauen hierher, um Lehrerin zu werden. Treusig wurde ein Ort der Frauenbildung. Die Frauen kamen hierher und die Mädchen, ausschließlich bis 1945 Frauen und Mädchen, um Lehrerin zu werden oder Gouvernante, später auch Kindergärtnerin. Dann konnte man auch das Abitur machen, um den Zugang zur Hochschule zu bekommen. Treusig, ein Ort der Frauenbildung. Das ist natürlich auch verknüpft mit Namen. Welchen? Fürst Otto Viktor von Schönburg-Waldenburg, der Gründer und Stifter. Wilhelm Kritzinger, der erste Direktor, der Texter des berühmten Liedes Süße, die Glocken nie klingen. Und weiter? Treusig, ein Ort der Frauenbildung. Wo sind denn die Frauen? Warum fällt uns denn keine Frau ein? Es ist letztes Jahr ein Buch erschienen, das heißt Beklaute Frauen von Leonie Schöller. Darin geht es um Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Frauen, die Gesellschaft geprägt haben, die ganz Großes erreicht haben und die trotzdem vergessen sind, die man um ihren Ruhm gebracht hat. Eine Frau, die darin vorkommt, ist Elisabeth Hauptmann. Elisabeth Hauptmann war hier an dieser Schule Schülerin. 1912 kam sie als 15-Jährige hierher, verbrachte ihre Jugend hier, wurde Lehrerin. Elisabeth Hauptmann sollte man kennen, nicht nur, wenn man in Treusig wohnt oder hier zur Schule geht oder die eigenen Kinder hier zur Schule gehen, sondern aus einem ganz anderen Grund. Aber das werde ich nicht erzählen, denn ich habe das große Glück, die Theaterleiterin des Kurses der 10. bis 12. Klasse zu sein, die sich in diesem Jahr ganz intensiv mit Elisabeth Hauptmann auseinandergesetzt haben. Die Jugendlichen haben Texte gelesen, sie haben eine Szene erarbeitet, sie haben ein kleines, kurzweiliges Stück erarbeitet, was wir Ihnen heute präsentieren wollen. Und ganz im Sinne des epischen Theaters wechseln die Darsteller und Darstellerinnen ihre Rollen. Es wird ein bisschen anspruchsvoll, sie müssen mitdenken, aber das schaffen sie. Und ich freue mich ganz doll auf unsere jungen Menschen, die Ihnen jetzt Elisabeth Hauptmann und Bert B. im Schatten des Rampenlichts.
Wann sind Sie wo auf die Elisabeth Hauptmann gestoßen? Als einer der vielen, vielen Schülerinnen, die hier in Dreißig gewesen sind.
Ich glaube, durch ein Buch Brechts Frau, und das ist schon eine ganze Weile her, das ist bestimmt schon 10, 12 Jahre her. Und da geht es um verschiedene Frauen, die Brecht begleitet haben. Und dann seitdem habe ich das eigentlich immer in der 12. Klasse, wenn wir Brecht behandeln, mitverwendet und Elisabeth Hauptmann einfach als thematisiert, da ich generell denke, dass im Deutschunterricht Frauen und schreibende Frauen viel zu wenig Platz finden. Also wenn man, das ändert sich gerade etwas, aber vorher war das ja ganz stark, dass wir eigentlich nur Männer kennen. Ja? Und seitdem habe ich das im Deutschunterricht verwendet und dachte aber, sie trotzdem trägt man es dann noch nicht so weit in die Welt, wie es notwendig ist.
Das heißt, dann kam der Move in Richtung, wir machen Theater draus?
Ja, da kommen wir so 10 Jahre später, also oder 5 Jahre. Irgendwann habe ich gedacht, eigentlich wäre das toll, weil gerade wir haben jetzt so bestimmte Räume, die zum Beispiel benannt sind in unserer Schule, nach Leuten, die wichtig sind, Fürst Otto Viktor oder die Wilhelm-Kritzinger Straße ist gleich. Elisabeth Hauptmann kommt überhaupt nicht vor im Dorf, auch wenn man das mal behandelt und auch wenn man das mal erwähnt und bespricht, wird sie trotzdem wieder vergessen. Und vielleicht ist so ein Theaterstück eine Möglichkeit, das präsenter zu machen und ja.
Ja, so viel jetzt von Seiten der Lehrerin oder Leiterin des Kurses. Jetzt ist die Frage, wann ist dir oder dir das erste Mal die Elisabeth Hauptmann begegnet?
Also ich denke, das ist dann auch durch Frau Schneider geschehen im Theaterkurs. Ja. Ich glaube, wir alle hatten sie als Persönlichkeit unserer Schule oder generell gar nicht auf dem Schirm. Und das Ganze ist eben erst passiert, als Frau Schneider uns das eben im Theaterkurs vorgestellt hat. Und ich glaube, wir alle fanden es wichtig, gerade weil auch an unserer Schule vorne diese Plakette Frauenorte dranhängt, und einfach generell zu sagen, hey, darüber sollte man doch aufklären. Gerade weil sie hinter so vielen Werken von Brecht auch steht, aber man sie nie auf dem Schirm hat, da könnte man nochmal was dazu machen.
Ja, und was daraus gemacht wurde, wie gesagt, es gab schon eine Aufführung im Frühjahr. Ich durfte es, wie gesagt, anlässlich des Stiftungsfestes erleben und es ist auch noch eine weitere Aufführung hier in Dreußig geplant. Da der Podcast ja aber unabhängig von Zeiten aufgenommen wird, findet man die Angaben entsprechend im Blogbeitrag. Das war die Einführung, warum, weshalb oder wer jetzt quasi die Bühne betritt. Ich fand ja auch sehr spannend den Rollenwechsel, der hier ja schon angekündigt wird von Frau Schneider. Das ist eine Form, die jetzt theaterseitig, theaterpädagogisch wahrscheinlich ein probates Mittel ist, oder?
Ja, also es ist schon deshalb interessant, dass jetzt nicht eine die Hauptrolle spielt. Außerdem war unsere Arbeitsweise ja auch so, dass ich eigentlich nur das die Jugendlichen Material hatten und sich selber interessante Szenen gewählt haben und wir nicht gleich gesagt haben, also du bist jetzt Elisabeth Hauptmann und du bist Bertolt Brecht, sondern verschiedene Stationen aus ihrem Leben gewählt haben. Und das hat sich so ergeben. Eigentlich haben wir sehr ergebnisoffen und auch prozessoffen agiert und viel mit Improvisation.
Es ist ein Theaterkurs, das heißt, man probiert sich hier aus. Rollenwechsel im Leben selbst,
vor allem eben mit Frauen und mit der Elisabeth Hauptmann, weil das ja der Fokus auch sein sollte.
Aber mit dem Frauenbild und mit dem, was ganz typisch war auch für die Zeit, also auch wie Männer aufgetreten sind und so weiter, musste man sich ja schon irgendwo beschäftigen.
Ja, aber das war, glaube ich, für uns alle irgendwie klar, dass das damals noch wesentlich anders war, weil wir alle so ziemlich, ich würde sagen, progressiv eingestellt sind. Und man findet ja auch heute immer noch viele Männer, die das Frauenbild von damals gutheißen oder in die Welt tragen wollen oder ihre Frauen so haben möchten. Und da gehören wir jetzt gar nicht dazu, würde ich sagen. Und haben uns dann natürlich schon kritisch damit auseinandergesetzt und zum Beispiel bewusst auch Bertolt Brecht so dargestellt, dass er eben wie so ein typischer Mann aus dieser Zeit wirkt.
Ja, das sagt die junge Frau mit den großen Kreolen, die aber wirklich also einen sehr überzeugenden Bert Brecht in seiner Alpha-Männchen-Position dargestellt hat. Würde ich jetzt mal zum Reinhören, den nächsten Teil würde ich überspringen. Wie gesagt, sehr glaubwürdig, aber eingeführt. Würde ich jetzt mal hier abspielen.
Und kennen Sie das, was er gespielt hat? Ah, das kennen Sie doch, oder? Na komm. Komm, sagen Sie es schon.
Maggie Messer.
Ja, die Moritat von Maggie Messer. Aus der? Na, sagen Sie es. Aus der Drei-Groschen-Oper. Alles geschrieben von mir. Bertolt Brecht. Sie haben doch mein Werk bestimmt schon in der Schule behandelt. Literatur der Weimarer Republik, Exilliteratur, Literatur des Nachkriegsdeutschlands und der DDR. Ja, nichts geht ohne mich. Ich bin einer der bekanntesten Dichter des 20. Jahrhunderts. Und meine Stadt war Berlin. Dort steht mein Theater, das Berliner Ensemble. Dort lernte ich interessante Künstler, einflussreiche Männer. Aber auch besonders nette Frauen kennen mich, wa?
Und mich kennt sie natürlich auch. Elisabeth Hauptmann. Ich schaue gerade in sehr viele noch leere und fragende Gesichter. Haben Sie meinen Namen noch nicht gehört? Sie vielleicht? Hier? Irgendjemand? Gut, dann stelle ich mich noch mal kurz vor. Also, ich bin Elisabeth Hauptmann. Aber Sie haben doch die Drei-Groschen-Oper schon mal gehört, oder? Der junge Mann hat uns doch gerade ein tolles Stück daraus vorgespielt. Bertolt Brecht, Kurzweil und ich haben dieses Meisterwerk gemeinsam geschaffen. Aber das war nicht das einzige Werk, das wir gemeinsam geschrieben haben. Eine weitere Vielzahl an Werken und Texten haben wir gemeinsam geschrieben. Bei der Drei-Groschen-Oper gehen Literaturwissenschaftler sogar davon aus, dass bis zu 80% mein Anteil war. Dabei habe ich gerade mal 12 Mark pro Prozent der Tantiemen erhalten. Eine Schande! Und, können Sie sich vielleicht jetzt ein bisschen mehr an mich erinnern? Immer noch nicht? 34 habe ich meine Ausbildung zur Lehrerin. Mit 15 Jahren habe ich angefangen und mit 21 hatte ich den Abschluss dann endlich in der Tasche. Jetzt? Geht Ihnen irgendwann nicht auf? Immer noch nicht? Wissen Sie, woran es liegt? Unter keinem einzigen dieser Stücke steht mein Name. Tja, dann wird es jetzt Zeit, dass Sie mich besser kennenlernen.
Die Szene, wo schon verraten wird, dass wohl 80% der Elisabeth Hauptmann und der Drei-Groschen-Oper zugeschrieben werden, aber nur 12% an jemen am Ende rumgekommen
ist.
Das ist
ja.
Das ist in dem Falle. Gibt es da etwas, wo er sagt, wow, hat euch geflasht, als ihr das gehört habt?
Also es hat mich schon ziemlich geschockt, als ich die Zahlen gehört habe. Mir war ja bewusst, oder durch Frau Schneider wurde uns ja auch schon beigebracht, dass Elisabeth Hauptmann viele Werke mit Bertolt Brecht gemeinsam geschrieben hat. Aber in welchem Ausmaß das geschehen ist und wie unterbezahlt sie dann für ihre Arbeit wurde, das war dann wirklich wie so ein Schlag gewesen, was man sich auch in der heutigen Zeit in diesem Ausmaß eigentlich nicht mehr vorstellen könnte. Genau, also das war schon etwas, mit dem ich nicht so gerechnet habe, aber wenn man sich die Zeit früher anschaut, ist es wiederum ein anderer Aspekt, wo Frauen immer im Hintergrund waren und nur selten an die Oberfläche kommen durften.
Das ist jetzt unsere junge Elisabeth Hauptmann. Wir schreiben das Jahr 1912. Elisabeth Hauptmann ist gerade 15 Jahre alt und sie spricht perfekt Englisch. Denn ihre Mutter ist in den USA geboren und in New York aufgewachsen. Elisabeth verbringt ihre Kindheit in einem kleinen Dorf nahe Paderborn. Doch jetzt kommt die 15-Jährige nach Treusig, denn sie soll Lehrerin werden.
Und so beendet Faust sein Monolog mit: Hier bin ich, Mensch, hier darf ich sein. Ja, genau.
Guten Morgen, Herr Dr. von Paslowski.
Guten Morgen.
Setzen.
Herr Dickmann, wie ich es Ihnen bereits angekündigt hatte, hier die neue Schülerin Elisabeth Hauptmann. Sie werden Sie hier gut einführen und werden Sie vor allem an die Regeln von Ordnung und Gehorsam erinnern. Das ist mir ganz wichtig.
Es ist sehr wohl, Herr Dr. von Paslowski.
Dann setzen Sie Ihren Unterricht fort.
Auf Wiedersehen, Herr Dr. von Paslowski.
Auf Wiedersehen. Setzen.
Also das ist ein schönes Beispiel, finde ich, wenn man sagt, wo sie herkommt, ja, wo sie aufgewachsen ist und wie das dann sozusagen in Ordnung gehört, in die sächsische Provinz hier sozusagen kommt, mit in die Herrschordnung. Muss ich mal schauen, inwiefern sich das, wie gesagt, und sehr, sehr engagiert gespielt.
Den Schulleiter gab es wirklich, haben wir geguckt, ja, also der hieß damals so.
Naja, aber ist auch etwas über seinen Charakter?
Nee, das wusste man nicht.
Aber geht mal davon aus, dass zu der Zeit ist. Also
ja, also dieser autoritäre Charakter dieses Schulsystems, davon sind wir einfach mal ausgegangen. Und ich glaube, man muss das gar nicht nur der Vergangenheit zuschreiben, sondern auch heute hat dieses Schulsystem in Teilen noch einen autoritären Charakter.
Ich denke gerade die Art, sich eben über solche Kurse und mit solcher Beschäftigung mit diesen historischen Themen bringen ja mindestens genauso viel an Lerneffekt über die Zeit früher, oder? Als jetzt eine reine Vorstellung im Unterricht mit normalen Stoffvermittlung, oder?
Ja, so viel besser. Also ich weiß nicht, aber ich kann ja nur von mir sprechen. Ich bin ein Mensch, der nicht so lange stillsitzen kann und ich brauche viel irgendwie Dynamik, Kreativität und ich finde es total schön, dass man in diesem Fach Theater einfach nicht nur irgendwie sitzt und zuhört, sondern dass man selber was machen kann, dass man sich dabei bewegen darf, man selber ausprobieren darf und ja auch einfach Mist machen kann, Spaß haben darf und es ist eben nicht so autoritär, es ist nicht so an strenge Regeln gebunden und ich finde, das tut immer sehr gut, dass man so einmal in der Woche diese 2 Stunden hat, in denen man so ein bisschen kreativ werden kann, so ein bisschen freiheitlicher das einfach gestalten kann.
Tada! Der Schlafsack! Und dann ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, direkt nebenan. 10. Ja, wie viele Betten sind denn hier?
So 25 in der Tür.
Oh, warte, das Allerbeste habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Dein ganz eigener Bereich.
Ja.
Dein Waschbecken.
Ja, na klar, du musst es dir noch etwas wohnlich gestalten, aber das kann eine richtige Wohlfühlage werden. Hier gehe ich manchmal hin, wenn es mir nicht so gut geht oder ich etwas allein sein möchte.
Einfach vor und zu und zack, keine Schnelle mehr.
Okay. Also wenn du dann nachher dein Zeug ausgepackt hast, dann pass einfach auf in den Staub und unter dem Bett sind in letzter Zeit so ein paar kleine Mäuse. Aber die sind eigentlich ganz freundlich und auch total süß. Na dann?
Willkommen in 30!
Oh, hast du das gehört?
Das war die erste Klingel. Auf geht's!
1918 beendete ich meine Lehre und Ausbildung hier in Treusig. Damals war ich 21 Jahre alt. Ich erhielt eine kleine Anstellung als Lehrerin in dem kleinen Dorf Flatau an der polnischen Grenze. Doch ich wollte mehr. Ich wollte studieren, Texte schreiben, Menschen treffen. Und nicht in Flatau, sondern in Berlin. Dort wurde das Leben. Also zog ich 1922 dorthin. Doch ich musste schnell feststellen, dass ich als Einzelne sehr schnell dort unterging. Ich hatte nicht das Kleingeld, um zu studieren. Ich hatte kleine Anstellungen als Privatlehrerin, Übersetzerin oder Sekretärin. Ich fand trotzdem immer noch die Zeit, um einige Texte zu schreiben.
Gerade kam das Stichwort auch Lernen durch andere Lernformen, sprich in einem Kurs, sich bewegen können, um sich Stoffe anzueignen. Ich glaube, eine Szene hat wahrscheinlich allen ganz besonders viel Spaß gemacht. Die Party, weil es sind 20er Jahre, ja?
Also ich würde sagen, definitiv. Es war einfach eine Möglichkeit, sich mal völlig auszuschütteln. Auch dann mitten im Stück, gerade in der Aufführung, war es einfach wichtig. Man war jetzt völlig im Stress, man war in dieser angespannten Lage und dann kam einfach dieses Lied und man konnte einfach wirklich nochmal ganz kurz den Gefühlen freien Lauf lassen, sich total in diese Musik reinhängen. Und das hat mich persönlich dann einfach wieder ganz stark beruhigt, weil ich dann diese Anspannung einfach abschütteln konnte und wieder zu einer gewissen inneren Ruhe einfach zurückkehren konnte.
Also mir persönlich ging es da ein bisschen anders. Wir mussten ja uns auch genau zu diesem Zeitalter auch einfach kleiden. Das war sehr besonders. Wir hatten ganz verrückte Kleider an und für mich war es irgendwo eine kleine Überwindung, vor einem ganz großen Saal da abzutanzen und mich dann halt auch in der nächsten Szene, an Brecht, ein bisschen... Ja, mit Brecht halt auch zu tanzen, einfach auch, wo gerade einfach der Fokus auf Brecht liegt und beziehungsweise auch auf Elisabeth Hauptmann dann im nachfolgenden Teil. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es immer so 2 Art und Weisen, wie man das sehen kann. Genau, aber das war meine.
Ja, es lag halt so ein bisschen der Fokus dann auf dieses Miteinander, weil man ja irgendwie zeigen wollte, dass Brecht viele Frauen hatte und sich auch gern mit Frauen beschäftigt hat und da vor allem auf das Äußerliche geschaut hat und so, ja, so ein bisschen das Romantische, Erotische irgendwie. Und das mussten wir ja auch irgendwie dann zur Sprache bringen.
Also ich denke, für die Zeit ist so eine Party ein ziemlich freiheitliches Umfeld gewesen, in dem sich Leute fernab von irgendwelchen enorm auch ausleben konnten. Und ich finde, so ein bisschen zeigt das diese Szene auch, wenngleich man natürlich auch den Sexismus in dieser Szene ganz klar bemerkt, also wie Brecht sich in dieser Szene verhält gegenüber Frauen. Ich glaube, das wird auch ganz deutlich.
Ja, das war ja auch unser Ziel irgendwie, dass da vor allem der Fokus drauf lag. Deswegen wollten wir das ja mit den Frauen.
Ja, das ist immer in solchen Stellen, bedauere ich dann ein bisschen, dass es nur ein Podcast ist und kein Video. Aber das heißt natürlich, für alle, die es nicht gesehen haben, das Stück sich auf jeden Fall nochmal anzuschauen bei den nächsten Gelegenheiten. Ja, dann mache ich jetzt nochmal wieder weiterhin den Sprung, damit wir ein bisschen vorankommen, weil die Zeit geht ja auch voran. Was ich definitiv drin haben möchte, ist, weil es für mich auch eine sehr prägnante Szene war, ist, wie der Weil, fand ich mal ganz nüchtern, glaube ich. Ja?
Brecht, wie kommst du immer auf so großartige Ideen?
Ach du weißt. Ja, so genial wie du, müsste man denken. Es ist ja auch kein Leichtes, sich solche Texte mal eben aus dem Ärmel zu schütteln.
Und was hast du als nächstes geplant?
Möchtest du dich vielleicht in eine Oper
hören? Gute Dame, eine Oper. Ich habe noch nicht die richtige Inspiration für eine wirklich runde, wirklich schlüssige Oper gefunden. Ja.
Dann kommt eine Telefoneinladung.
Bitte einmal mit Elisabeth Hauptmann verbinden. Ja, Harry Hauptmann. Ja, hallo, hier ist Bertolt Brecht. Ich melde mich noch einmal ganz persönlich bei Ihnen, weil Sie sich gestern auf meiner so schönen Feier, soll ich sagen, gar nicht von mir verabschiedet haben. Ich fand Sie interessant. Wie wär's denn mit einem Café hier in Berlin? Nur Sie und ich? Das klingt doch nach etwas. Dann bis bald, Elisabeth.
Das ist das, was ich vorhin rausgehört habe, ne? Das ist nochmal wirklich zu betonen, ne? Wie das.
Mhm. Ja, da ging es uns drum. Und also ich spiele sehr gerne Männer im Theater und irgendwie blühe ich da immer so auf. Und deswegen fand ich diese Rolle dann auch irgendwie toll, weil ich natürlich selber jetzt kein Sexist bin, aber ich finde, man kann irgendwie diese typischen Modelle, die Männer in dieser Zeit angewendet haben oder auch teilweise heute noch anwenden, dann total gut zeigen, weil die ja total leicht zu entlarven sind. Diese Sprache, wie man irgendwie Frauen um den Finger wickelt, welche Redewendungen man benutzt, und das hat sich dann in diesem Telefonat eigentlich gut angeboten. Ja.
1924 begegnete ich dem Dichter Bertolt Brecht. Schon am nächsten Morgen meldete er sich wieder bei mir, aber begeistert von meinen sprachlichen und literarischen Fähigkeiten. Wir kamen uns näher, obwohl er damals Vater zweier Söhne und einer Tochter war, zusammen lebte mit Helene Weigel und verheiratet war mit Marianne Zoff und mehrere verschiedene Geliebte hatte, aber mich nannte er Beth. Ich wurde bald schon zu seiner wichtigsten Mitarbeiterin. Durch mich lernte er zum Beispiel den Stoff für die Drei-Groschen-Oper kennen. Zusammen arbeiteten wir an dem Werk, welches bis heute weltweit unter seinem Namen bekannt ist.
50 Kanonen bewegen am Kreis.
Ich weiß ja nicht, Brecht, findest du nicht, ich könnte diese Bilder noch etwas schärfer machen?
Was genau meinst du?
Merkt hier, ihr Elend, man muss die schmutzigen Teller klappern und das dreckige Wasser lebhaft vor sich sehen. Damit niemand vergisst, wo sie steht, bevor ihr Schiff kommt.
Also, stärker mit Sinnbildern arbeiten. Was schlägst du vor?
Vielleicht, man sagt, geh wisch deine Gläser, mein Kind, und wie immer geräuschig geschwind oder so?
Man sagt, jedes Stein Gläser, mein Kind, gefällt mir. Und man reicht mir den Kind. Ja, das ist es. Schreib es auf. Das ist es.
Das geht sogar sehr gut. Aber man muss die nächste Zeile mehr Wucht haben. Man muss diesen Wechsel spüren können.
Wir brauchen etwas Explosionsartiges.
Genau. Jenny darf nicht diese bemitleidenswerte Figur sein. Sie muss das Publikum erst täuschen, ihre Unterdrückung scheinbar ertragen und dann
zuschlagen.
Ah, und der Penny wird genommen?
Der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht?
Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht, es wird keiner mehr drin schlafen.
Elisabeth, das ist der Moment, in dem Jenny das Ruder an sich reißt.
Genau, plötzlich ist sie nicht mehr dieses bemitleidenswerte, schüchterne Mädchen.
Plötzlich ist sie die, die über Leben und Sterben der anderen entscheidet. Plötzlich ist sie die, deren Namen alle kennen.
Du sprichst so von Jenny, als würdest du sie persönlich kennen.
Vielleicht verstehe ich sie einfach viel besser als du.
Wie meinst du das?
Ich meine, ich weiß, wie es sich anfühlt, übersehen zu werden. Jahrelang. Als wäre man nur die Hand, die die Teller abwischt.
Das ist eine schöne Metapher. Schreib das auf.
Es ist keine Metapher, nicht.
Komm schon, ja.
Nicht dieses Mal. Ich habe an diesem Stück mitgearbeitet. An jeder Szene, an jedem einzelnen Dialog. Ich habe The Beggar's Opera gefunden und übersetzt. Ich habe an den Liedern mitgeschrieben. Und wenn dann der große Tag kommt, wenn sich der Vorhang öffnet und die ganze Welt gebannt nach vorne starrt, dann steht auf diesem Plakat wieder nur dein Name.
Ja, du weißt doch, wie das läuft.
Ich weiß genau, wie das läuft. Männer schreiben sich selbst Legenden, während wir Frauen im Hintergrund die ganze Arbeit erledigen. Nein, ich habe keine Lust mehr, immer nur die unsichtbare Frau im Hintergrund zu sein.
Ich kann ja jetzt auch nichts machen, oder?
Du willst nichts daran ändern.
Und wenn ich könnte?
Dann würde es dich deine Macht kosten. Und seien wir zwei doch einmal ganz ehrlich, dieses Risiko bist du nicht bereit einzugehen.
Also dieser Gedanke, ist der überliefert, dass das von ihr so eingab, oder ist das eine Interpretation?
Das, also die Szene hat ja Dorothea geschrieben, ne?
Aha.
Dass sie zusammengearbeitet haben, ja, wie das jetzt genau abläuft, das ist natürlich künstlerische Freiheit. Aber kannst du ja.
Also als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, als es dann hieß, schreib doch selber eine Szene, habe ich relativ schnell diese Figur der Serie über Jenny gefunden und dachte mir, das ist ja irgendwie quasi genau das, was auch Elisabeth Hauptmann in diesem Stück so widerspiegelt. Wir haben diese Frau, die dort eben ja letztendlich an ihrer Bar steht, die dort abwäscht und was weiß ich was und von allen einfach übersehen wird, gar nicht ernst genommen wird und die aber davon träumt, einfach einmal die Person zu sein, die von den Leuten respektiert wird, die von den Leuten wahrgenommen wird. Und das war dann eben der Moment, wo ich sage, da muss sich Elisabeth Hauptmann eigentlich selber wiedergefunden haben. Und ich habe da jetzt nicht mit einer Überlieferung gearbeitet, wie groß ihr Anteil jetzt konkret an dieser Figur war. Aber ich kann mir ehrlich gesagt selber ganz schlecht vorstellen, dass Bertolt Brecht von ganz alleine diese Figur dieser ja, verträumten, starken Frau geschrieben hat.
Also das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, diese Szene und diese Interpretation im Ganzen. Und es ist ja völlig legitim. Dafür ist es ja eine künstlerische Aneignung oder Beschäftigung mit einem Thema. Ne? Also eines unserer Projektziele ist ja, Frauengeschichte sichtbar zu machen und diese Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit, die ist ja auch bis heute ja noch so ein Thema. Haben wir vorhin auch schon mal gesprochen bei Kunst, wie oft steht da jemand im Hintergrund, der mindestens genauso viel Anteil an einem Erfolg hat, aber den eben nicht öffentlich, ja, oder das nicht öffentlich gewürdigt wird. Ja, dann glaube ich zum Verständnis brauchen wir schon, dass der Brecht dann, wie gesagt, einfach ins Exil gegangen ist und dann die Aufgabe des Bewahrens des Erbes so einfach hier gelassen hat. Vielleicht dazu zum Thema Gefährdung oder gefährdet sein in einer Zeit, wo es überhaupt nicht um Kunst und so weiter ging.
Diese Szene ist komplett aus der Impro raus entstanden. Wir haben also einfach mal geguckt, okay, wir wissen jetzt, wir haben die Geheimpolizei und die bricht jetzt bei Brecht ein. Und dann haben wir einfach mal drauf losgespielt und dann hat sich das halt irgendwie ergeben, dass wir gesagt haben, dieser ganze Komplex, der da entstanden ist, also mit Brechts Wohnung wird durchsucht, Brecht im Exil, Elisabeth wird festgenommen und das Verhör, also dieser Komplex ist mit einem Mal sozusagen entstanden. Und im Grunde genommen haben wir da gar nicht viel überlegt, sondern wir haben größtenteils aus dem Bauch rausgehandelt, aus unserem Geschichtswissen. Und so ist diese Szene entstanden.
Was mir auch irgendwie wichtig war, ich finde, das ist oft im Film so ein bisschen falsch dargestellt, wenn es um den Nationalsozialismus geht. Oft werden die Täter ziemlich hervorgehoben und wie Dämonen oder Monster dargestellt. Aber ich denke, was in unserer Szene auch noch gezeigt werden konnte, ist, dass es eben oft ganz normale Leute waren, die einfach nur die Schergen dieses Regimes waren und das, was eigentlich Inhalt dieser Politik war, gar nicht hinterfragt haben, sondern einfach blind mitgearbeitet haben und dabei halt Menschen extrem unterdrückt und erniedrigt haben.
Ja, vielleicht nochmal diese extreme Szene, finde ich, diese Anklage.
Elisabeth, eben habe ich deinen Brief gelesen. Meine ganzen Sachen, die Schlagnahmen, die Manuskripte, die Notizen, Überlegungen, das sind in den Händen der Gestapo, der Nazis.
immer verloren. Ich sitze hier in Dänemark und kann nichts tun. Du hattest nur eine Aufgabe. Du solltest dich um meine Arbeiten kümmern. Du solltest sie schützen. Du hast versagt. Brecht. Helene, wegschicken.
Ein Brief von Brecht? Schreibt ihr mir denn solche harten Worte? Ich bin hier diejenige, die in Deutschland geblieben ist, die sich tagtäglich in Gefahr begibt für seine Werke, während er mit seiner Habsucht treu belehrt.
Tür
öffnen! Wir wissen, dass Sie da sind, denn Sie nicht öffnen, das sind wir!
Sie sind verhaftet wegen Volksverrat, festnehmen unverzüglich! Abführen!
Ja, ich glaube, mit der Sache kann man wahrscheinlich schon diesen ganzen Komplex ganz gut beschreiben, ne? Als solches. Dann eben die Verwechslung, das ist ja ein biografisches Detail.
Ja, das wird unterschiedlich dargestellt. Manche sagen, sie hatte irgendwie einen Verwandten, der bekannt ist da in der Politik. Manche sagen, es war eine Verwechslung. Also es ist ja immer von Sekundärquellen, wo es haben, also Bücher vielleicht. Wahrscheinlich war es eher eine Verwechslung.
Aber sagen wir mal so, jetzt unabhängig davon, ob es gestimmt oder nicht, zumindest in dem Fall war es hilfreich.
War es hilfreich, sie wurde deswegen freigelassen, also das stimmt erstmal.
Sind wir jetzt schon beim Mitschnitt, zumindest bei dem, was ich hier habe, schon am Finale nochmal dieses Brecht'sche Zitat, also aus einem Brief, ja? Ist das,
auch das ist von der, genau, das ist überliefert, wurde das direkt aus einem Brief angeblich, wie gesagt, aus der Sekundärliteratur.
Das war ja nochmal, wo jeder und jeder von euch vorgetreten ist.
Brecht schrieb einmal folgende Zeilen an mich.
Frage nicht nach deinem Anteil beim Essen.
Frage nicht nach deiner Beliebtheit.
Nenne nicht einen Ersatz, wenn du gebraucht wirst.
Betrachte nicht immer deine Kanaren.
Auf dich wurden Lasten gelegt, die man sonst nur auf die stärksten Schultern sieht.
Du wurdest übersehen wie das Nächstliegende. Von dir wurde erwartet die besondere Einsicht.
Und zu essen am letzten die, denen das Werk am nächsten stand. Die Köche.
Ich bin Elisabeth Hauptmann. Und Sie sollten mich jetzt kennen.
Jo, dann sind wir über einen Zeitraffer durch das Stück durchgegangen, wie gesagt. Also Respekt, oder bin wieder beeindruckt davon.
Das war ja dann eben doch sehr passend, dass eben die Person, die Bertolt Brecht gespielt hat, ganz am Ende dann nochmal quasi diese letzten Worte hervorgebracht hat, weil das ja eigentlich nochmal hervorhebt, dass dann quasi Brecht selber sagt, ja, und du kriegst halt trotzdem dann nur das Wenigste, du wirst trotzdem immer noch übersehen. Gerade eben, weil du einfach Elisabeth Hauptmann bist und eben kein Mann.
Das ist auch ein starker Teil vom Stück, dieses Ende. Das ist ja nochmal komplett anders, dass dann alle eben irgendwie so rollenlos sind und in diesem Kreis stehen und dass dann wie so ein Hagelgewitter auf Elisabeth Hauptmann sozusagen einschlägt, dieses Gedicht. Also ich finde das nochmal so einen sehr starken Abschluss gewesen. Also ich glaube, wir alle haben so ein bisschen mehr darüber nachgedacht, wo uns diese Unsichtbarkeit von Frauen im Alltag auch begegnet. Also zumindest mir ging es so, dass man dann auch mal wirklich das so vors Auge gehalten bekommen hat, dass das real war, weil wir alle kannten vorher Bertolt Brecht und niemand von uns kannte Elisabeth Hauptmann. Also das war schon wirklich wichtig, das uns mal nochmal zu zeigen und dann vielleicht zu sehen, da ist eine Frau, die auch von ihrem Mann da nicht genug gesehen wird oder dort ist das passiert. Also es ist ja auch nur letztendlich ein Beispiel für viele, was dann dafür steht. Und da ja, sind wir auch, glaube ich, alle Frau Schneider ziemlich dankbar, dass sie uns da so das erlaubt hat zu spielen und so zu gestalten, weil das Spiel lebt irgendwie von Spontanität und wir haben es trotzdem irgendwie so zusammen gemacht. Es war sehr schön, diese Zusammenarbeit, ja.
Was ich auch besonders schön fand, wir hatten ja die erste Vorstellung auch in Dreußig selbst mit ganz vielen Gemeindemitgliedern und man hat dann auch am Ende mitbekommen, viele haben sich auch darüber unterhalten, was ich sehr, sehr schön fand. Auch viele waren sehr perplex und verwundert, dass es wirklich Elisabeth Hauptmann hier gegeben hat und dass sie auch ja, Kontakt hatte zu Bertolt Brecht, zu dem Brecht, den jeder wirklich einfach kannte, da wir auch ein etwas älteres Publikum hatten. Und ja, genau, das fand ich auch sehr besonders, dass da nochmal so die Debatte darüber war nach dem Stück.
Ich persönlich habe mich jetzt ja nochmal ganz intensiv mit der Serie über Jenny auseinandergesetzt, gerade weil ich das dann am Ende ja auch selber noch gesungen habe und auch in dieser Szene quasi im Dialog mit Brecht dann eingebunden habe. Und ich muss für mich persönlich sagen, Elisabeth Hauptmann ist eine Figur, mit der kann man einfach sehr gut arbeiten. Also ich denke, wir alle kennen so ein bisschen dieses Gefühl, dass wir einfach übersehen werden, dass wir übergangen werden. Und dann konnte man auch einfach eine Menge Leidenschaft in diese Rolle reinstecken, einfach weil sie das hergegeben hat, als ja, total starke Frau, die eben einfach nicht wahrgenommen wurde.
Und ich glaube, auch durch das Stück wurden auch nochmal aktuelle Missstände aufgedeckt, gerade wenn immer noch das klassische Rollenbild verwendet wird und die Frau dann unterdrückt wird oder einfach übersehen wird und nicht sich entfalten kann und ihr Potenzial der Welt aufzeigen kann. Und die Problematiken, die damit einhergehen, wie schon den erwähnten Gender Pay Gap oder dass Care-Arbeit nicht genügend gewertschätzt wird. Und dadurch hat man auch nochmal einen neuen Blickwinkel darauf bekommen.
Ich würde noch sagen, dass ich es schön fand, dass das Publikum beim Stiftungsfest sehr breit war. Da war ja dann noch vorher die Big Band, also unsere Schulband dabei, und da waren vor allem viele Eltern von den Schülern dabei, die sich mit solchen Themen wahrscheinlich im Privaten wenig auseinandersetzen. Und es war einfach eine gemischte Menschenmasse und alle wurden mit diesem Thema, was er jetzt auch nochmal Cosima angesprochen hat, konfrontiert, also mit dieser Misogynie, mit dieser Frauenfeindlichkeit. Und ich glaube, das hat dem einen oder anderen mal ganz gut getan.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, also das als Schultheater-Podcast zu machen, aber ich habe, also nach der Aufführung habe ich gedacht, nein, ihr kriegt von mir ganz alleine die Bühne. Also für mich ist es wirklich ein sehr, sehr gelungenes Beispiel, über 100 Jahre Geschichte sozusagen in die Gegenwart zu holen, sich damit zu beschäftigen. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Auch an diejenigen, die heute nicht hier dabei sind, aber eben hier auch ihren Beitrag geleistet haben. Wie viele dabei waren, werde ich hier gleich nochmal hören. Und ein anderes kleines Dankeschön an die Frau Schneider. Das möchte ich aber vor allen anderen auch machen. Ganz weit weg gibt es hier noch einen Frauenort, der hat mit Ludwig Kurz Mahler zu tun. Und der vielleicht nur mal gehört hat. Ich gehe nicht davon aus, dass ich da was gelesen habe dazu. Hat auch eine ganz andere Einordnung, war schon immer in ihrer Zeit sehr erfolgreich, eine der weit verlegten Autoren ihrer Zeit. Und die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Pflaumenmus und Rote Rosen.
Ah.
Und deshalb gibt es als Dankeschön von Frauenort Pflaumenmus und Rote Rosen.
Dankeschön.
Bitte schön, stellvertretend. Und nicht irgendein Pflaumenmus, sondern Sörbiger Pflaumenmus, weil der Bund ist mein erster Frauenort, das ist nicht am 31. Mai 2000. In Zürbig gegründet worden, die Kita Rotkäppchen, die auf die Kindergärtnerinnen, da sind wir wieder bei Preußig, hinweist und deshalb auch Zürbig auch super, bitteschön.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.